Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wenn er da twittern will, das ist ja alles gut und schön, aber die Frage ist, ob dann sagen, der Rest Ihres Amtes, ich meine, das geht ja bis hin dazu, wozu braucht man dann noch CVDs, wenn Herr Seibert die Termine twittert?
Sie wollen doch in Wahrheit wissen, Herr Wonka, ob es eine Benachteiligung ist, dass eine Information möglicherweise statt über den CVD-Verteiler bei Twitter herausgegangen ist.
Nein, diese ob es Termine nur über Twitter gibt bei Ihnen? Oder ob das ein ergänzendes Angebot ist?
Das ist ein ergänzendes Angebot und die Information an sich war auch auf Anfrage im Bundespresseamt schon vorher erhältlich. Aber wir haben dann, weil es eine tagesaktuelle Berichterstattung gab, auch noch diesen Weg gewählt.
Es ging um eine Terminankündigung, eine Reise von Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin, in die USA. Und ja, das war zu hören eben der Berlin-Korri, der Leipziger Volkszeitung Dieter Wonka und der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Stegmanns bei der Regierungspressekonferenz vom 25. März. Inzwischen hat sich dieser Dialog auch mit einigen anderen Journalistenkollegen der Hauptstadtpresse im Netz zu einem Dauerdiskussionsthema entwickelt, bei dem die Journalisten nicht besonders gut wegkommen, bei denen man merkt, dass sie mit dem Kurznachrichtenmedium unter twitter.com irgendwie fremdeln. Aber warum eigentlich? Wie Sie wissen, gehe ich gerne zur Quelle und daher traf ich mich mit Dieter Wonka in seinem Berliner Büro.
Unser Büro nutzt Twitter. Eine Kollegin, die das mit Herzenswärme und mit Lust macht, ist ständig am Computer und ich muss sagen, gelegentlich gucke ich selber beim Regierungssprecher nach, aber ich finde das auch modern, wenn jemand auch meint, er müsste noch moderner wirken, indem er offensiv sich als Twitterer outet, ist mir das recht, wenn er seiner anderen Pflicht, nämlich als Regierungssprecher auch mündlich und schriftlich auf Fragen Auskunft zu geben, dann kann er gern twittern, auf Teufel komm raus und alles Mögliche mitteilen. Bedenken habe ich nur, wenn Twitter als einzige Bezugsquelle für offizielle Daten, Termine und offizielle Kanzlerrunden benutzt wird.
Sie sagen modern. Sie haben in der Pressekonferenz selbst gesprochen davon, wenn er jung und tough sei, soll er das ruhig machen. Aber meinen Sie, dass das nur etwas ist, was in dem Sinne vielleicht sogar nur modernistisch ist, gar nicht tatsächlich ein Informationskanal, um Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreicht?
Ob man damit Menschen erreicht, die ich nicht erreiche, wenn ich schreibe, oder die anderen nicht erreichen, wenn sie senden, kann ich schlecht beurteilen. Ich halte es für möglich, dass darüber hinaus eine Fangemeinde mit Twitter glaubt, es sei wichtig, wenn Abgeordnete und Minister mitteilen, hurra, meine Abgeordnetengruppe reist wieder zurück nach Gelnhausen, das Wochenende ist nah. Wenn wir ehrlich sind und wenn man gelegentlich in die Twitterei der Abgeordneten und Minister reinguckt, dann beschränken sich die Hinweise zu 99% genau auf diese Mitteilungen. Und das, finde ich, ist vom Nutzwertgehalt für mich als Journalist zur Beurteilung und Beobachtung geringwertig.
Nun kann man ja Filter einschalten, indem man nur denen die Aufmerksamkeit schenkt, die auch tatsächlich immer was Gehaltvolles twittern. Insofern ist das vergleichbar ähnlich mit dem Telefon. Ich rufe eben die Leute nicht an, die geschwätzig sind.
Na, deswegen haben wir bei uns im Büro auch eine Kollegin, die bei Twitter immer auf Draht ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt durch Telefone, E-Mails und SMS eine derartigen Flut an Informationen, die dann schon eine Arbeitsaufteilung auch als sinnvoll erscheinen lassen. Und da es zum Glück eine Kollegin gibt, die twittert für ihr Leben gern, haben wir gesagt, sie soll das beobachten und die hält in unserem Redaktionsbüro den Rest der Mannschaft auf dem Laufenden, sodass wir uns dann gezielt einklicken können, wenn es mal was gibt.
Was halten Sie denn von der These des stellvertretenden Regierungssprechers Christoph Stegmanns, der in der Pressekonferenz selbst gesagt hat, in Wahrheit geht es Ihnen noch darum, dass Informationen an den Hauptstadtjournalisten vorbeigehen? Kann das sein, dass Sie auch so ein bisschen das Gefühl haben, Exklusivität geht verloren oder es steht schneller im Internet, als die Agenturen arbeiten können?
Das kann sein. Ich glaube auch, dass das für manche Kollegen vielleicht ein bisschen misslich ist, vor allem wenn sie eher sich als Sesselredakteure betätigen und nicht, sagen sowieso, die Witterung aufnehmen. Wie gesagt, für mich ist der einzige Punkt, wo ich Bedenken habe, wenn sich offizielle Termine, offizielle Mitteilungen nur auf Twitter beziehen. Da kann ich nur sagen, so wie gestern gab es ja den Fall, dass ein gefakter Hans-Peter Friedrich in der Unionsfraktion eine Twitter-Meldung losschickte und die Familienministerin Schröder den per Twitter auch begrüßte, bis sich dann über die Unionspressestelle rausstellte, das war ein Fake. Und genau vor diesen Dingen, auch in der Hektik des Alltags, genau nochmal dreimal nachzufragen, ist das okay, ist das nicht okay, ist das korrekt, ist das seriös, wie es insbesondere Nachrichtenagenturen machen müssen. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, der Seibert soll alle Termine twittern, Hauptsache er gibt sie auch sonst auf dem klassischen Weg, den ich nicht überprüfen muss, weil er 100% sicher ist, an die entsprechenden Agenturen und Kollegen raus.
Als Angela Merkel anfing mit ihrem Videopodcast, gab es die Diskussion, ob sie damit nicht die Öffentlichkeit an den Journalisten vorbei mit ihrer, ich sag's mal in Anführungszeichen, PR steuere. Vermuten Sie das möglicherweise jetzt auch, dass hier ein Informationskanal geöffnet wird, über den Journalisten keine Kontrolle mehr haben?
Ja, das ist ein politisches Bedenken, was ich teile. Das ist ganz allgemein. Politiker haben immer mehr Schiss davor, sich in Pressekonferenzen aufs Glatteis zu begeben. Und sie versuchen, ihre eigenen Spielregeln zu setzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei manchen Politikern deshalb auch das Twittern jetzt als besonders moderne Kommunikationsform gelobt wird, weil man dadurch den journalistischen Filter ausschalten kann. Und Hauptstadtpresse ist ja mittlerweile ein Schimpfwort geworden, was alle Politiker zu verbinden scheint, wenn sie schlecht rüberkommen. Gut, wenn Politiker meinen, sie könnten uns damit ausschalten, okay, das ist ein sportlicher Versuch, wir werden es ihnen nicht durchgehen lassen. Und wer der Bessere ist, setzt sich mit seinen Informationen vielleicht auch, so hoffe ich, immer noch durch, ob mit oder ohne Twitter.
Aber ist da die Bundespressekonferenz als, ich sag mal, geschlossener Verein dafür geeignet, in einer Zeit, wo eben tatsächlich offene Kanäle entstehen, noch die harte Nachfrage zu ermöglichen? Muss man nicht in der Tat so eine Überlegung, die weit zurückreicht in die 50er Jahre, mal überprüfen?
Natürlich. Ich bin seit Jahrzehnten in unserem Taubenzüchterverein der Hauptstadtpresse. Da geht es auch nicht anders zu als beim Schafkopf oder beim Skatverein. Das räume ich schon ein. Und es hat viele Nachteile und die meisten gehen ja gar nicht mehr hin, die Mitglied in der Bundespressekonferenz sind. Aber trotzdem, ich sage, wenn es eng wird, und das hat man in besonderen Krisensituationen gemerkt, wenn Politiker zu uns in die Bundespressekonferenz kommen, können Sie erst wieder weg, wenn Sie auf alle Fragen entweder geantwortet haben oder wenn Sie Ihr Scheitern eingeräumt haben, journalistisch zu protokollieren. Alle anderen Termine, ob getwittert wird oder ob man selber eine Pressekonferenz veranstaltet, wird dann beendet, und zwar nach Wunsch der Politiker, wenn sie merken, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt tue ich mir selber weh. Und das ist ein entscheidender Vorteil. Deswegen verteidige ich unseren Bundespressekonferenz-Taubenzüchterverein immer, weil wir da immer noch die letzte Frage haben.